بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، liebe Geschwister, die heutigen Verse, die wir uns anschauen möchten, sind ab Vers 23. Mal sehen, wie weit wir kommen. Wahrscheinlich bis 28, inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und ich lese die ungefähre Übersetzung vor, oder Übersetzung vor, also auf der Seite 53 ist das. Vers 23 von Surat Al-Imran sind wir, der Familie von Imran ist das. Und denkt daran, wir haben immer noch nicht gesagt, wer ist Imran überhaupt. Haben wir nicht erwähnt. Warum wird nicht erwähnt? Weil wir werden das inshallah da erwähnen, wenn zum ersten Mal Imran erwähnt wird. Allah sagte, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Hierauf kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab und sie sind Widerstrebende. Dies, weil sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Was sie an Lügen zu ersinnen pflegten, hat sie über ihre Religion getäuscht. Aber wie wird es sein, wenn wir sie zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt und jeder Seele in vollem Maß zukommt, was sie verdient hat und ihnen kein Unrecht zugefügt wird? Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag eindringen in die Nacht. Und du lässt das Lebendige aus dem Toten hervorgehen und lässt hervorgehen das Tote aus dem Lebendigen, und du versorgst, wen du willst, ohne zu berechnen. Die Gläubigen sollen nicht die Ungläubigen anstatt der Gläubigen zu Schutzherren nehmen. Wer das tut, hat überhaupt nichts mit Allah gemeint. Es sei denn, dass ihr euch durch dieses Verhalten vor ihnen wirklich schützt. Allah meint euch zur Vorsicht vor sich selbst, und zu Allah ist der Ausgang. Beim letzten Mal haben wir kennengelernt die Eigenschaften derjenigen Menschen, die Allah subhanahu wa ta'ala zum Erbe des Paradiesgartens machen wird. Und wir haben gelernt, es sind Menschen, die standhaft sind, das heißt sowohl standhaft sind in der Gottesfurcht, als auch im Abstand vor Sünde, dass sie wahrhaftig sind im Iman, Wort und Tat, und dass sie demütig ergeben sind vor Allah subhanahu wa ta'ala im Gebet und außerhalb, und diejenigen, die ausgeben, also spenden, und die im letzten Teil der Nacht um Vergebung bittenden. Und dann haben wir auch kennengelernt, dass die Juden und Christen erst sich uneinig geworden sind, nachdem das Wissen zu ihnen gekommen ist. Nachdem sie klar gewusst haben, dieser Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs, genau derjenige, der in der Tora und im Evangelium beschrieben steht. Erst dann wurden sie unter sich uneinig. Manche von ihnen haben geglaubt, manche von ihnen haben nicht geglaubt. Und es gab, und dadurch wurden auch Familien gespalten und so weiter und so fort. Und der Beweis, oder einer der Beweise dafür, dass sie genau gewusst haben, wen sie da vor sich haben, ist, liebe Geschwister, eine Geschichte, die überliefert worden ist bei Al-Bukhari und Abu Dawud und bei Ahmad. Und zwar heißt es, kana gulamun yahudiyun yakhdimun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam. فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم. Das heißt, ein jüdischer Junge oder Knabe pflegte den Propheten Hassan zu dienen, also bei ihr ein Diener zu sein. Und dann wurde er krank. Und dann ging der Prophet صلى الله عليه وسلم zu ihm, um ihn zu besuchen, also Krankenbesuch zu gestatten. فقعد عند رأسه فقال له أسلم. Dann hat er sich hingesetzt bei dem Kopf des jüdischen Jungen, und dann sagte er zu ihm, nimm den Islam an, werde Muslim, Aslim. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. Dann hat dieser jüdische Junge hat zum Propheten صلى الله عليه وسلم geschaut. Also warum hat er zu ihm geschaut? Um zu fragen, oh Papa, was willst du? Was soll ich tun in dieser Situation? Er ist Jude, sein Vater ist Jude, und der Prophet sagt, jetzt sagt ihm, werde Muslim. und dieser jüdische Junge anscheinend lag im Sterben, worauf die Geschichte hinweist. Dann sagte dieser Vater des jüdischen Jungen, sagte zu ihm, Atia Abu al-Qasim, das heißt, gehorche Abu al-Qasim. Abu al-Qasim ist einer der Namen des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Und dann, fa'aslam, dann hat er den Islam angenommen, der Junge, weil sein Vater es ihm gesagt hat. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. Dann ging der Prophet raus und in einer Erzählung heißt es, dass er dann gehört hat, wie die Familie angefangen hat zu schreien, weil er in diesem Moment gestorben ist, der Junge. Und dann sagte der Prophet صلى الله عليه وسلم, alles Lob gebührt Allah, derjenige, der ihn vom Feuer gerettet hat. Und warum habe ich diesen Hadith erwähnt? Weil, warum sagt der Vater zu seinem Jungen, er ist Juden, er ist Jude, gehorche Abu al-Qasim, weil er weiß genau, dass Abu al-Qasim die Wahrheit gesprochen hat. Und er weiß, dass der Islam die Wahrheit ist. Tayyib, so viel zu dem letzten Mal. Und dann haben wir kennengelernt, dass Allah SWT alle Menschen, die Allahs Zeichen verleugnen, das heißt den Koran verleugnen, und zum Beispiel den Koran verleugnen, ungläubig sind. Und dass solche Menschen, die nicht an den Koran glauben, diejenigen sind, deren Werke im Diesseits und im Jenseits hinfällig werden. Sie ziehen wenigstens, also weder vom Segen ihrer guten Taten haben, profitieren sie in diesem Leben, noch im nächsten Leben. Und sie werden auch keine Hilfe haben. Warum? Weil wir glauben, dass jeder ungläubige Mensch ewig in der Hölle bleiben wird. Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde? Sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Hierauf kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab und sie sind Widerstrebende. Und dieser Ausdruck, siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, ist nicht gemeint, das Sehen mit dem Auge, sondern ist gemeint, zum Beispiel darüber nachzudenken. Hast du nicht nachgedacht über den? Oder überleg mal oder denk mal an über solche Leute nach. Oder es ist einfach ein Ausdruck der Verwunderung. Siehst du nicht jene, denen ein Teil der Schrift gegeben wurde, sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Und dann trotzdem kehrt sich ein Teil von ihnen ab. Und zu welchem Buch werden sie aufgefordert? Zu welchem Buch werden sie? Zum Koran sowieso. Aber nicht nur zum Koran, sondern auch zum Tora und zum Evangelium. Denn sie kannten die Eigenschaften des Prophets und sie sollten in ihren eigenen Schriften mit sich ehrlich sein und nachlesen und dann würden sie herausfinden, was die Wahrheit ist. Und wenn man jetzt zu einem Juden Christen sagt, damals oder heute, und sagt zu ihm, liest doch nach, was in deinem eigenen Buch steht, bei ihm steht die Wahrheit drin. Und er macht es nicht. Ja, was soll man dann noch mehr machen? Er behauptet, der Christ zu sein und an die Bibel zu glauben. Dann sagen wir zu ihm, liest in deiner Bibel nach. Und er macht es auch nicht. Das ist wirklich, er glaubt nicht mehr an sein eigenes Buch. Oder er will nicht nachschauen, weil er Angst hat, dass er darin die Wahrheit findet. Denn bis heute, und wenn wir nicht wollten, dass der Unterricht, dass es ein bisschen expandiert, dann würden wir auch Stellen aufzeigen in der Bibel, die auf die Wahrheit unseres Propheten davon hinweisen, bis zum heutigen Tag noch. Ja. Und sogar die Geschichte des Propheten, wo er in Ghar Hira war, in der Höhle von Hira, wo der Engel zu ihm kam und zu ihm sagte, lies, und er sagte, ich kann nicht lesen, sogar die Geschichte ist bei ihnen erwähnt. Sogar die Geschichte ist bei ihnen erwähnt. Ja. Bis heute noch. Nur sie verstehen sie nicht. Also sie sehen nicht, dass es die gleiche Geschichte ist wie bei uns. Ja. Auf jeden Fall, und noch viele andere Sachen. Also wenn sie wollten, könnten sie nachlesen. Und es reicht, ein Beispiel zu erwähnen, es reicht aus, wenn man sie fragt, sie kennen diese 10 Gebote. Die Christen kennen die 10 Gebote. Ja. Al-Wasa al-Ashr. Ja. Und das erste Gebot ist La ilaha illallah. Das erste Gebot, La ilaha illallah. Also das heißt auf, ungefähr übersetzt, höre Israel, dass du keinen Gott neben mir hast. Du sollst keinen Gott haben außer mir. Oder höre Israel, ich bin dein Gott. Es gibt keinen Gott neben mir. In diesem Sinne ist das erste Gebot. Das ist La ilaha illallah. Im Koran, La ilaha illallah, kommt meistens nicht vor. Meistens kommt La ilaha illahua. Es gibt keinen Gott außer ihm. Es gibt eine Bedeutung. Ja? Sondern La ilaha illallah kommt vor. Soviel ich weiß, Surat Safat und in Surat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Dritte Stelle fällt mir gar nicht ein. Genauso La ilaha illallah vorkommt. Immer, es gibt kein Gott außer ihm. Oder Allahu La ilaha illa huwa. Okay? Deswegen, es geht um die Bedeutung. Die kommt dort vor, sicherlich zweifellos. Also wenn sie nicht einmal bereit sind, zu ihrem eigenen Buch zurückzukehren und danach zu lesen, ja, was wollen sie dann glauben? Am Koran wollen sie ja auch nicht glauben. Und sie sollten ja die Ersten sein, eigentlich den Islam annehmen. Das war die Erwartung des Propheten und der Muslime damals. Sie haben einen Propheten gehabt und sie haben daran geglaubt und er kündigt ihnen an, dass einer kommen wird und sie glauben wollen und die Juden warten in Medina auf ihn und er kommt dann tatsächlich. Weil genau die Eigenschaften und sie glauben trotzdem nicht. Eigentlich sollten die Ersten sein, die sagen, wir sind Muslime. Wie es ein Teil von ihnen gemacht hat, ein Teil eben nicht. Und das ist leider eine traurige Sache gewesen. Damit es zwischen ihnen richte, also um zu zeigen, wer die Wahrheit spricht, dieser Prophet Muhammad oder der andere. Und im Laufe des Surat Al-Imran werden wir gewaltige Beweise finden für das Prophetentum unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Alles, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam weiß über ihre Schriften, hat Allah sallallahu alaihi wa sallam ihm beigebracht. Die Geschichte von Isa, die Geschichte von Zakaria, die Geschichte, Erwähnung von Yahya, die Geschichte von Ibrahim, all dies, Allah subhanahu wa ta'ala hat es ihm beigebracht. Er hat es nicht beigebracht von den Juden Christen. Und das ist die gleiche Geschichte, die bei ihnen erzählt wird, nur fehlerfrei. Das ist ein Beweis dafür, dass es von Allah kommt. Von wem hat das denn gelernt? Wenn es irgendein Christ gewesen wäre, hätte er gesagt, ich habe es ihm beigebracht. Warum? Gibt's nicht. Ja? Und er war unkundig. Er hätte auch nicht im Geheimen ein Buch nehmen können und nachlesen können und forschen können. Und dann so einen Text schreiben können. Ja. Wie dem auch sei, hierauf kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab und sie sind Widerstrebende. Und deswegen, hier in diesem Vers lernen wir, es ist ein Anzeichen, dass du nicht Allah zum Richter machst in deinen Angelegenheiten. Wenn du dich uneinig bist in der Religion mit anderen Leuten und du willst nicht den Koran akzeptieren oder die Sunna des Propheten dann akzeptieren, dann ist ein Anzeichen vom Kuffer. Unglaublich. Weil Allah hat gesagt, فَلَا وَرَبِّكْ ich schwöre bei deinem Herrn. Allah schwört bei sich selbst und sagt, sie werden nicht glauben, لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ bis sie dich nicht zum Richter machen zwischen den Sachen, die unter ihnen sich uneinig sind. Also wenn sie uneinig sind, müssen sie Allah zum Richter nehmen. Hierauf kehrt sich eine Gruppe von ihnen ab und sind Widerstrebende. Weil die sich abgewendet haben, sind die Ungläubigen und die nicht abgewendet haben, sind die Gläubigen. Und das ist zugleich, liebe Geschwister, eine Warnung für uns. Sonst trifft uns dasselbe. Denn warum erzählt uns Allah diese Geschichten? Damit wir davon profitieren. Also wer sich abwendet vom Koran, er hat sich abgewendet von Allahs Religion. Und dann wird ihm genau das gleiche treffen, wie die Juden getroffen hat und die Christen getroffen hat, wenn sie sterben. Dies, weil sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Dies, was dies, ذلك, das Abwenden, Al-I'rad. Ja? Dieses Abwenden, sich Allahs Buch zuzuwenden, also das Ablehnen, dass man sich Allahs Buch zuwendet und ihn zum Richter macht, das, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, der Grund für diese gewaltige Sünde bei ihnen ist, weil sie gesagt haben, das Höllenfeuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Und da sehen wir einen Beweis darin, dass du durch deine eigenen Taten vom Weg abirrst. Durch deine eigenen Sünden, die du machst, Allah subhanahu wa ta'ala lässt dich Ehre gehen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte an mehr als einer Stelle im Koran, dass er die Al-Zalimin, die Ungerechten, nicht recht leitet. Warum leitet er sich recht? Ja, weil sie ungerecht sind. Wenn sie gerecht wären, würde sie recht leiten. Das ist die Sache. Oder er leitet die Ungläubigen nicht recht. Ja, weil sie wollen nicht glauben. Wenn sie glauben würden, Allah würde sie leiten. Aber sie wollen nicht. Und das ist ein Beweis. Und sie sagen, was sagen sie? Das Höllenfeuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Die Tafsir-Gelehrten sagen, was meinen sie mit diesen bestimmten Tagen? Sie haben gesagt, uns wird das Höllenfeuer nur so lange berühren, wie wir das Kalb angebetet haben. Die Juden. Das heißt, wie lange haben sie es angebetet? 40 Tage. 40 Tage haben sie es angebetet. Und das ist aber interessant, die Juden, die zur Zeit des Propheten da waren. Sind das die gleichen Juden, die das Kalb angebetet haben damals? Nein. Aber die Tatsache, dass sie sich ihnen zugehörig fühlen und sie mögen, die das damals gemacht haben, damit einverstanden sind, sind ein Teil von ihnen. Weil der Prophet gesagt hat, ne? Man tashabbaha biqawm fa'minhum. Wal mar'u ma'a man ahab. Das heißt, wer einem Volk ähnelt, gehört zu ihm. Und der Mensch wird zusammen sein mit dem, den er liebt. Liebst du diese Leute, die so etwas gemacht haben? Ja, du bist mit ihnen zusammen. Bist du einverstanden damit? Du bist mit ihnen. Einfach zusammen. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, aber dass ihre Katastrophe ist jetzt, dass sie gesagt haben, jemand, der sowas macht, so ein Kalb anbetet und sowas, Er wird nur so lange in der Hölle bleiben, wie lange er die Sünde gemacht hat, also die 40 Tage, und dann wird er ins Paradies gehen. Das ist der große Unglaube jetzt. Das ist der große Unglaube. Warum? Weil jemand, der so etwas macht, ist ein Muschrik. Und ein Muschrik, ein Götzendiener oder ein Polytheist oder jemand, der Allah etwas beigesetzt, er wird nicht nur eine bestimmte Anzahl von seinen Gehörern bleiben, sondern Allah hat uns mehr als eine Stelle im Koran gesagt, dass so einer ewig in der Hölle bleiben wird. Und sie haben das nicht geglaubt. Also was ist das Urteil über jemanden, der eine Sache leugnet? Allah hat es uns gesagt. Allah hat es uns gesagt, dass jemand, der etwas leugnet im Koran, oder leugnet, dass er Schirk die größte Sünde ist, so ein Mensch ist kein Muslim. Dies, weil sie sagen, das Höllenfeuer wird uns nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen berühren. Dann sagt Allah, was sie an Lügen zu ersinnen pflegten, hat sie über ihre Religion getäuscht. Und diese Lügen, unter anderem, dass sie gelogen haben, eben wie ich gerade gesagt habe, dass sie nur so lange in der Hölle bleiben werden, wie lange sie das Talib angewählt haben. Das ist eine Lüge, die sie gemacht haben. Und das hat sie über ihre Religion getäuscht. Sie glauben, sie sind auf dem richtigen Weg, aber in Wirklichkeit sind sie nicht auf dem richtigen Weg. Und deswegen, denn aus diesem Vers lernen wir auch, dass das Reden über die Religion eine Katastrophe ist. Also reden, also ohne Wissen natürlich, kann man, ja. Wenn du ohne Wissen was über den Islam sagst, dann ist der, im schlimmsten Fall bist du ungläubig. Weil was, wie die hier gemacht haben. Aber wie wird es sein, wenn wir sie zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt und jeder Seele in vollem Maß zukommt, was sie verdient hat und ihnen kein Unrecht zugefügt wird? Aber wie wird es sein, wenn wir sie zu einem Tag versammeln? Dieser Vers ist deswegen sehr interessant an dieser Stelle, weil die Juden und die Christen, sowie wir Muslime, auch an Yawm al-Qiyamah glauben. Und sie wissen ganz genau, und sie glauben daran, wie wir. Und deswegen können wir sie warnen, wie wir sie uns warnen. Wir können uns warnen, gegenseitig sagen, liebe Geschwister, mach nicht die Sünde nicht, weil Allah wird dich am Ende am Tag der Aufstellung fragen und wird dich vielleicht bloßstellen vor dem ganzen Schöpfung und so weiter und so fort. Und das kannst du mit den Juden Christen genauso machen. Weil sie glauben auch an eine Wiederauferstehung oder eine Auferstehung und an ein jüngstes Gericht und dass es eine Hölle geben wird und ein Paradies geben wird. Und deswegen, Allah erinnert sie jetzt. Er sagt ihnen, ihr könnt euch selbst anlügen und ihr könnt euch selbst betrügen und behaupten, das ist kein Prophet und irgendetwas sagen über den Islam, aber ihr wisst ganz genau, dass am Tag der Auferstehung eure Lügen offenkundig werden. Aber wie wird es sein, wenn wir sie zu einem Tag versammeln, an dem es keinen Zweifel gibt, weder von ihrer Seite, christlicher Seite und jüdischer Seite, sie zweifeln überhaupt nicht daran, noch von unserer Seite. Wir alle glauben an den jüngsten Tag. Und jeder, der dem vollen Maß zukommt, was sie verdient hat, sei es Sünde oder was Gutes, beides. Und ihnen kein Unrecht zugeführt wird. Keiner wird irgendwie mehr bestraft, als er es verdient hat. Sondern er bekommt das, was ihm angedroht worden ist. Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst. Du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Und über diesen Vers hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns etwas beigebracht. Und zwar Anas bin Malik sagte, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ, also der Gesandte Allah sagte zu Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, أَلَا أُعَلِّمُكَ دُعَاءً تَدْعُو بِهِ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدْ دَيْنًا لَأَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ. O Mu'ad, soll ich dir nicht ein Dua beibringen, ein Bittgebet beibringen? Wenn du dieses Bittgebet sprichst, selbst wenn du so viel Schulden hättest im Gewichte des Berges Uhud, dann würde Allah subhanahu wa ta'ala deine Schulden begleichen für dich. Soll ich dir einen Dua beibringen? Wenn du so viele Schulden hättest, die so groß sind wie der Berg von Uhud, in der er den Medina war, den Berg von Uhud schon gesehen, ein großer Berg, wenn du so viele Schulden hättest wie der Berg, also gemeint ist, egal wie Schulden warst, weil kein Mensch hat so viele Schulden wie so ein Berg, dann würde Allah subhanahu wa ta'ala dir diese Schulden wegnehmen. Also ich meine, das für dich begleichen. Und für dich begleichen offensichtlich gemeint in diesseits. Das heißt, Allah wird dir helfen und wird die Ursachen einleiten, dass du diese Schulden wirklich machst. Entweder dadurch, dass der Geldgeber sein Geld nicht mehr will, zum Beispiel, oder dass er dir Geld gibt und dann wirst du, Allah weiß am besten Bescheid, wie er das macht. Und zwar, قل يا معاذ, dann sagt er, Mu'ad, sag, Allahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulk man tasha' wa tanzi'u al-mulk mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadika al-khayru innaka 'ala kulli shay'in qadir. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطيهما من تشاء وتمنع منهما من تشاء ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. dieser Hadith ist in At-Tabarani überliefert worden und er ist, also seine Überlieferungskette ist jayyid, das heißt, sie ist in Ordnung. Das heißt, sie ist in Ordnung. Also eine Stufe, mit der man begründen darf. Also eine Stufe der Authentizität, mit der man belegen darf. Das heißt, er sollte folgenden Dua sprechen: O Allah, Herr der Herrschaft, du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, wem du willst, du machst mächtig, wen du willst, und du erniedrigst, wen du willst. In deiner Hand ist all das Gute, gewiss, du hast zu allem die Macht. Und dann geht's weiter: O Al-Abama des Diesseits und des Jenseits. Und derjenige, das ist Rahim, liebe Geschwister, und Rahman sind ähnliche Namen. Und manche Gelehrte sagen, der Unterschied zwischen Rahman und Rahim ist, das heißt, Rahman ist der Al-Abama, derjenige, der voller Barmherzigkeit ist, und Rahim ist der Abama, der sich dann tatsächlich erbarmt. Das heißt, Al-Rahman weist mehr auf, dass Allah seiner voller Barmherzigkeit ist, und Rahim weist darauf hin, dass er dann auf dieses Erbarmen auch seine Schöpfung davon Anteil haben wird. Das heißt, er gibt die Rahma auch seiner Schöpfung. Ja? Rahim ist derjenige, der sich erbarmt, tatsächlich dann. Ja? Das ist einer der Unterschiede, die erwähnt wurden. Also deswegen, und Allah ist nicht nur, also er wird angesprochen, ja, Rahman al-Dunya wal-Akhira, das heißt, also Al-Abama des Diesseits und des Jenseits, und derer beider Abama. Und derer beider Abama. Du gibst sie, das heißt, die Herrschaft, wem du willst, Entschuldigung, Astaghfirullah, nicht die Herrschaft, sondern das Diesseits und das Jenseits. تُعْطِيهِمَا مَنْ تَشَاءُ. Du gibst die beiden, das heißt, das Diesseits und das Jenseits, wem du willst, وَتَمْنَعُ مِنْهُمَا مَنْ تَشَاءُ, und du verweigerst sie, wem du willst. اِرْحَمْنِ رَحْمَةً تُغْنِينِ بِهَا عَنْ رَحْمَةِ مَنْ سِوَاكَ. Erbarme dich meiner, so oder mit einer Barmherzigkeit, sodass ich jegliche andere Barmherzigkeit nicht mehr brauche. Sodass ich jegliche andere Barmherzigkeit nicht mehr brauche. Und wenn man diesen Dua spricht, Allah subhanahu wird einem, inshallah, seine Schulden wecken. طيب. Sag, O Allah, Herr der Herrschaft, was ist der Unterschied zwischen der Herrschaft von den Menschen und der Herrschaft Allahs? Die Herrschaft der Menschen ist eingeschränkt und die Herrschaft Allahs ist absolut, ist uneingeschränkt. Das heißt also, unsere Herrschaft ist begrenzt. Ja? Und wir dürfen so nur das machen, was Allah uns erlaubt hat. Und wir können das machen, was Allah uns an Kraft gegeben hat. Aber Allah sagt, seine Macht ist unbegrenzt. Du gibst die Herrschaft, wem du willst, und du entziehst die Herrschaft, von wem du willst. Manche Tafsir-Gelehrten sagen, mit Herrschaft ist hier gemeint das Prophetentum. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und du machst mächtig, wen du willst, im Diesseits oder im Jenseits, aber wir wissen wodurch. Also Allah macht mächtig, wen er will, das stimmt, ja. Aber wir wissen auch wodurch, und zwar unter anderem durch die Gehorsamkeit des Menschen. Durch die Gehorsamkeit des Menschen macht Allah für einen im Diesseits mächtig oder im Jenseits. Und du erniedrigst, wen du willst, durch die Sünde, die man macht. In deiner Hand ist all das Gute. Subhanahu wa ta'ala. Wieso hat Allah hier gesagt, in deiner Hand ist alles gut? Also Allah bringt uns ein Dua bei. Ja? Allah bringt uns ein Dua bei. Warum hat er uns beigebracht zu sagen, Allah, in deiner Hand ist all das Gute? Und was ist mit dem Schlechten? Was ist mit dem Schlechten? Allah sagt doch hier, du machst mächtig, wenn du willst, und du erniedrigst, wenn du willst. In deiner Hand ist all das Gute. Okay? Also erstens, wenn Allah subhanahu wa ta'ala, egal was er macht, das ist gut. Das ist keine Frage.
Aber alles Gute und Schlechte ist von Allahs Schöpfung, wissen wir. Deswegen sagen wir, قُلْ أَعُوذُ بِفَلَقٍ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ. So, das war's. Von allem Übel, wir suchen Zuflucht bei Allah vor allem Übel, das er erschaffen hat. Allah ist der Schöpfer allen Übels. Der Schöpfer. Ja? Und warum ist hier das Übel nicht erwähnt? Entweder, weil es im Guten beinhaltet ist, weil alles, was Allah macht, ist gut, auch wenn es für uns schlecht aussieht. Oder, weil es einfach hier geht, um Dua zu machen. Weil man hier Dua macht. Und man will erwähnen, besonders Allah, bei Allah erwähnen, dass er, dass in seiner Hand das Gute ist und davon sollen wir was haben, dass es darum geht. Ja? Und man, es passt nicht beim Dua zu sagen, Allah, gib mir bitte die Herrschaft, denn in deiner Hand ist das Gute und das Schlechte. Es passt eher, dass man sagt, in deiner Hand ist das ganze Gute. Weil man will ja vom Guten was haben. Das ist genauso, dass wir, wenn ich Allah bitten möchte, anbeten möchte und ihn um Vergebung bitten möchte, sage ich, oh Allah, du Vergeber. Du Allvergeber, du Allvergebender. Dann sage ich nicht, oh Allah, du Strafer, Bestrafer, das passt nicht. Ja. Und ich erwähne die Eigenschaft Allahs, die am besten dazu passt. Gewiss, du hast zu allem die Macht. Niemand kann dir zuwiderhandeln, subhanahu wa ta'ala. Eben in dieser Hinsicht, dass du gibst, die Herrschaft gibst, wem du willst, und du sie verweigerst, von wem du willst. Tayyib. Dazu schauen wir einen Vers an, auf der Seite 357. Auf der Seite 357 hat Allah subhanahu wa ta'ala uns noch erklärt, wie wir die Herrschaft bekommen. Interessant. Wir haben gesagt, durch die Gehorsamkeit. Aber die Gehorsamkeit, Ta'a, für Allah und seinen Gesandten, ist allgemein. Aber wie jetzt konkret? Auf der Seite 357, Surah 24, Vers 55, also Surah An-Nur, Vers 55, Seite 357, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, Allah hat denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird. So wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte. Dass er für sie ihre Religion, die er für sie zugestimmt hat, ganz gewiss eine feste Stellung verleihen wird. Und dass er ihnen nach ihrer Angst, in der sie gelebt haben, stattdessen ganz gewisse Sicherheit gewähren wird. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Wer aber danach ungläubig ist, jene sind die wahren Frevler. Dieser Vers beinhaltet vieles, aber offensichtlich können wir, das Wichtigste, was wir daraus entnehmen können, ist der Glaube und die rechtschaffenen Werke. Der Glaube und die rechtschaffenen Werke. Wer glaubt und rechtschaffene Werke tut, das sind diejenigen, denen Allah die feste Stellung in diesem Leben geben wird. Und am Ende noch einmal betont, der Glaube, er sagte, sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Also, la ilaha illallah. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. طيب. Dann sagt Allah, er bringt uns weiterhin ein Dua bei, also der Dua ist noch nicht fertig, in Vers 27, du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag eindringen in die Nacht. Und du lässt das Lebendige aus dem Toten hervorgehen und lässt hervorgehen das Tote aus dem Lebendigen. Und du versorgst, wen du willst, ohne zu berechnen. Dieser erste Ausdruck oder der erste Teilvers, du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag eindringen in die Nacht. Das ist auch, wenn man sich das verinnerlicht, eine Rahma, eine Barmherzigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala. Denn stellt euch vor, es wäre Tag und es würde plötzlich Nacht werden. Oder es ist Nacht und es würde plötzlich Tag werden. Das hat Konsequenzen, große Konsequenzen. Also davon abgesehen, ja, dass die Pflanzen und so vielleicht werden sie beeinträchtigt oder nicht, kann sein. Allah hätte sie auch anders erschaffen, wenn er wollte. Aber stellt euch mal vor, jetzt unsere Gebetszeiten. Ja, du hast meinetwegen Isha-Zeit. Du würdest nicht merken, wann langsam die Morgendämmerung kommt. Es gäbe kein erster Fajr, zweiter Fajr, gibt es überhaupt gar nicht. Ja. Das ist plötzlich wird die Zeit ausgenommen. Oder man macht am Tag etwas und plötzlich ist es dunkel. man bekommt gar keine Vorbereitung darauf. Ja? Das ist eine große Wahrheit von Allah, dass alles schrittweise passiert. Subhanallah. Und übrigens, manche Gelehrte sagen, dass das aber auch ein Beweis dafür ist, dass die Erde rund sein muss.
Ja, weil wenn die Erde eine Scheibe wäre, dann würde die Sonne auch aufgehen und sie wären, also plötzlich wäre es hell. Ja. Aber so wird es nach und nach hell, weil die Erde rund ist. Das ist einer der Beweise, die man schon damals also aufgeführt hat. Das ist eine alte Sache in der islamischen Geschichte. Also rund im Sinne von, also nicht plattformig meine ich. Dass sie nicht, aber ich habe nicht ja kugelförmig, sondern ründlich. Allah weiß am besten Bescheid. Du lässt die Nacht in den Tag eindringen und lässt den Tag in die Nacht eindringen. Und du lässt das Lebendige aus dem Toten hervorgehen. Was ist das Tote? Alles, was nicht lebendig ist. Wie zum Beispiel das Huhn aus dem Ei. Das Ei ist tot. Ja, und dann irgendwann mal, subhanallah, kommt was Lebendiges daraus. Oder der Samen. Man hat einen toten Samen. Übrigens bei der Erdbeere, die Samen sind ja außenrum, ne? Ganz oben. Wenn man eine Erdbeere genau anschaut, da findet das diese Samen genau also regelmäßig im Abstand auf dieser Hülle sind. Du findest niemals einen Samen über den anderen oder einen Samen zu eng an dem anderen. Die sind immer alles sehr schön regelmäßig auf dem Lauf. Ja? Und das sind ja die Samen. Und aus diesen Samen, Allah macht wieder etwas Lebendiges. Eine Pflanze. Also eine Pflanze, von der wir dann wieder Früchte bekommen. Oder, auch im übertragenen Sinne, aus dem Toten, wer ist der Tote? Der Kafir ist der Tote. Der Kafir ist der Tote. Denn Allah hat gesagt, jemand, der Allahs gedenkt und jemand, der Allahs nicht gedenkt, ist so wie der Lebendige und der Tote. Der Lebendige ist derjenige, der Allahs gedenkt. Dhikr macht. Der Allah an Allah denkt. Und der Tote ist der, der es nicht macht. Der ist wie tot. Und das ist der Gläubige und der Ungläubige. Also Allah aus dem Ungläubigen macht er einen Gläubigen, subhanallah. Er leitet ihn recht, manchmal in einem Augenblick ist er plötzlich gläubig. Und lässt hervorgehen das Tote aus dem Lebendigen. Und genau das gleiche umgekehrt. Aus dem Huhn, was da lebt und rumläuft, kommt ein Ei raus. Oder aus der Pflanze kommen wieder Samen raus, die wir wieder verwenden können. Und aus dem Gläubigen, manche werden wieder ungläubig. Und du versorgst, wen du willst, ohne zu berechnen. Das haben wir auch kennengelernt. Allah subhanahu wa ta'ala, denjenigen, der ihn fürchtet, den versorgt er, von wann er nicht damit rechnet. Allah sagt es, subhanahu wa ta'ala, und wer Allah fürchtet, den versorgt er, von wann er nicht damit rechnet. Oder er sagt, wer Allah fürchtet, den macht er einen Ausweg. Aus jedem Problem, was er führt, macht er einen Ausweg. Also das ist ein schöner Vers. Dass keiner hat ein Argument zu sagen, ich muss etwas Verbotenes tun, weil sonst habe ich keine Arbeit oder sowas. Nein. Das stimmt nicht, Allah subhanahu wa ta'ala, man bekommt sein Rizq nicht, indem man was Verbotenes tut, sondern wenn man ihn fürchtet, bekommt man sein Rizq und man bekommt auch noch einen Ausweg, dass man nicht Verbotenes tut. Allah hat es versprochen. Und Allah weiß am besten Bescheid, wir machen diesen Stopp, weil der nächste Vers ist eine neue Thematik, aber natürlich in Bezug auf die Leute von Najran, die Christen aus Najran, die es in den Versen hier eigentlich geht, passt sehr wohl dazu, denn wir haben am Anfang Argumente gehört von Allah subhanahu wa ta'ala, dass Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist und dass Jesus ein Diener Allahs ist und ein Gesandter und eben keinen Anteil an der Göttlichkeit hat. Und dann ging es weiter und so fort. Und da wurden sie auch aufgerufen, die Juden Christen, ihre eigenen Schriften mal zu ihren Richter zu nehmen. Und danach geht es jetzt um die Lossprechung Allah subhanahu wa ta'ala. Nicht nur diese Fassung, auch später auch bei Al-Mubahara. Wird Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten dazu auffordern, dass ich von ihnen lossprechen möchte. Und auch hier Allah subhanahu wa ta'ala im nächsten Vers, 28. Vers, geht es um eine Lossprechung von den ungläubigen Menschen. Wenn ich glauben will, brauche ich nicht glauben, aber dann haben wir ein bestimmtes Verhältnis zu ihm und das werden wir unter anderem beim nächsten Mal, inshallah, noch genauer anschauen. Allah weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aber wir haben noch eine Sache, die wir noch erwähnen wollen, und zwar im Vers 23 sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit es zwischen ihnen richte. Das ist die Lesart der meisten Koranlehrer, Leser, und in der Lesart von Abu Ja'far heißt es, nicht liyahkuma, sondern liyuhkama, also so wird es dann übersetzen, sie werden zum Buch Allahs aufgefordert, damit zwischen ihnen gerichtet werde. Also im Passiv ist das. Damit zwischen ihnen gerichtet werde. Und wie wir am Anfang gesagt haben, im Tafsir, im Unterricht haben wir gesagt, wir erwähnen immer nur diejenigen koranischen Lesarten, die in motivierter Form über unseren Propheten überliefert worden sind. also auch ein Teil der Offenbarung sind. Und Allah weiß am besten Bescheid. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.